Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Letzte Woche ging es ja schon ein bisschen um Peru und diese Woche werde ich da gleich anschließen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie du am besten nach Peru kommst, wie du rumkommst im Land, was du dir anschauen solltest, was so eine Route sein könnte und so weiter. Und weil die letzte Folge doch schon relativ lang wurde und ich trotzdem noch nicht alle Tipps und Tricks und Empfehlungen oder auch Nicht-Empfehlungen von mir untergebracht habe, habe ich mir überlegt, ich mache eine Art Zufallsfolge sozusagen, wo ich einfach zu verschiedenen Kategorien, es sind 5 an der Zahl, ein paar Tipps und Tricks euch noch mitgebe. Es ist sozusagen die Random-Folge und ich habe es jetzt mal benannt mit 14 Tipps für Peru. Und damit das Ganze ein bisschen strukturierter ist, habe ich das Ganze in 5 Kategorien eben eingeteilt. Das ist einmal Kategorie Vorbereitung, also Reisevorbereitung. Was musst du da beachten? Was solltest du machen und vielleicht nicht machen? Dann Kategorie erster Tag in Peru. Was du beachten solltest und worauf du vielleicht ein Augenmerk legen solltest. Die dritte Kategorie ist dann Transport. Was kannst du da gut oder schlecht machen sozusagen? Die vierte ist dann Sehenswürdigkeiten und die fünfte Kategorie ist, was solltest du unbedingt noch machen, bevor du wieder nach Hause fliegst, wenn du es nicht eh schon bis dahin gemacht hast. Ja, dann legen wir gleich mal los. Dieses Mal wird es eine kurze Folge, aber wie gesagt, voll gepackt mit 14 Tipps und auch nicht so Tipps sozusagen für Peru. Kategorie 1, Vorbereitung. Vielen wird es wahrscheinlich jetzt schon beim Punkt 1 dämmern. Ne? In Peru spricht man Spanisch, teilweise wird auch Quechua gesprochen. Jetzt ist natürlich bei vielen Reisenden, die denken sich natürlich, ach, ich komme ja weltweit mit Englisch rum, ist überhaupt kein Problem. Tja, in Peru ist das ein bisschen anders. Ja. Ihr werdet natürlich an großen touristischen Punkten Leute finden, die Englisch sprechen, aber ihr dürft euch nicht erwarten, dass ihr dann wahnsinnig hochtrabende Gespräche mit den Leuten führen könnt. Das Englischniveau, würde ich jetzt mal sagen, ist relativ niedrig und wenn du dann in kleineren Orten bist, dort spricht dann teilweise wirklich niemand mehr Englisch und es bietet sich also an, wenn man weiß, dass man nach Peru fliegt und man vielleicht nicht Spanisch spricht, dass man sich so Sachen wie Duolingo oder Bubble oder was auch immer, irgendeine App runterlädt und so die Basic-Phrasen und Sätze im Spanischen lernt. Wichtige Dinge sind da zum Beispiel, wo ist das und das und dann eben Dinge zu den Wegbeschreibungen, also dass man auch versteht, was einem das Gegenüber antwortet, ja, was erste, zweite, dritte Straße nach links, rechts, geradeaus heißt, solche Dinge. Es wird auch wichtig sein, dass ihr wisst, wie ihr fragt, wann der Bus fährt und solche Dinge. Das heißt, Uhrzeiten, Daten, Verbindungen, solche Dinge sind auch sehr wichtig. Ihr müsst natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Zeiten oder was weiß ich lernen, aber es geht einfach um so ein Basic-Vokabular sozusagen im Spanischen, das man sich auch durchaus recht schnell aneignen kann, speziell wenn man jetzt irgendwie schon Französisch kann oder irgendeine andere romanische Sprache. Ihr werdet euch da recht leicht tun. Deswegen mein Tipp, wenn ihr eh schon in der Reise Vorbereitung seid und ihr sprecht kein Spanisch, dann ladet euch doch mal so eine App runter und schaut ein bisschen durch und versucht euch so die Basic-Phrasen anzueignen und Uhrzeiten zu verstehen und so weiter. Das würde euch wahnsinnig weiterhelfen. Kleiner Tipp zum Beispiel an den Busterminals von Cruz del Sur zum Beispiel, da ist es ganz oft so, dass die Leute wirklich gar nicht Englisch sprechen. Das heißt, wenn du dir ein Ticket kaufst, das musst du auf Spanisch machen, ansonsten kann es sein, dass du mit dem falschen Ticket dann endest bzw. nicht weißt, wo du jetzt zu welchem Schalter gehen musst, wo du dein Gepäck aufgibst und so weiter. Das heißt, Spanisch, zumindest ein Basic-Spanisch lernen, kann ich euch absolut nur empfehlen und das geht auch relativ schnell. Spanisch ist jetzt eine Sprache, wo ich sagen würde, im Vergleich zu Französisch oder Deutsch, das ist relativ easy, zumindest die Basis dieser Sprache zu erlernen und ein paar hilfreiche Vokabeln sich anzueignen. Ein weiterer Tipp in puncto Vorbereitung ist, dass ihr nicht direkt nach Cusco fliegt. Das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, aber ich habe es noch nicht so richtig begründet. Beziehungsweise wer mir auf Instagram folgt, hat diverse Fotos oder Erzählungen von mir schon gesehen oder gehört zum Thema Höhenkrankheit. Und das ist tatsächlich so und das betrifft jetzt wirklich nicht nur, ich würde sagen, schwache oder gebrechliche Menschen, sondern ich bin eine halbwegs fitte Person, ich mache relativ regelmäßig Sport und trotzdem hat mich die Höhenkrankheit erwischt und sie hat mich vor allem auch trotzdem erwischt, obwohl wir uns mit dem Bus langsam irgendwie in der Höhe gesteigert haben. Das heißt, es kann jeden treffen, aber es wird dich garantiert treffen, wenn du direkt in ein sehr, sehr hohes Gebiet fliegst, wie es zum Beispiel bei Cusco der Fall ist. Das ist so der Nummer eins Fehler, den viele Touristen machen, weil sie irgendwie gleich nach Cusco wollen und irgendwie Lima erst zum Schluss machen wollen. Ich sage euch, es zahlt sich aus, sich langsam der Höhe irgendwie zu nähern und sich da zu steigern. Deswegen versucht eure Route ein bisschen so zu planen, dass ihr quasi kontinuierlich immer ein bisschen höher eure Locations wählt. Lima ist natürlich auf Meeresspiegel und Cusco ist ja knapp 4000 Meter weiter oben. Also das gilt es zu bedenken und wenn ihr nicht die ersten zwei Tage in Cusco zum Beispiel dann im Hotel in der Lobby an der Sauerstoffbar verbringen wollt, was nicht besonders aufregend ist, empfehle ich euch einfach, diesen fatalen Fehler nicht zu machen. Nicht direkt nach Cusco, nicht direkt nach Arequipa und auch nicht direkt nach Puno, bitte. Das sind sehr, sehr hochgelegene Orte. Ja, und dann habe ich bezüglich Vorbereitung habe ich noch einen Tipp, das ist so ein bisschen in die medizinische Richtung gehend, beziehungsweise was halt so Gesetzeslage dort ist, fliegt nicht nach Peru ohne eine Gelbfieberimpfung. Es kann sein, dass ihr danach gefragt werdet, dass ihr den internationalen Impfpass herzeigt und eine gültige Gelbfieberimpfung herzeigt. Ja, das heißt, das ist noch ein Tipp. Generell ist sowieso der Vorbereitungstipp, wenn du nach Südamerika fliegst, dann am besten einfach mal in irgendein Tropen- oder reisemedizinisches Institut fahren und sich erkundigen, welche Impfungen du dort brauchst. Das ist auch wichtig, wenn ihr zum Beispiel überlegt, in den Norden von Peru zu fahren, ins Amazonasgebiet sozusagen, weil dort ist dann auch Malaria-Region sozusagen. Das heißt, da wirst du dich auch vorbereiten müssen. Und für den Rest von Peru gibt es auch einige Impfungen, die du machen musst, das auf jeden Fall, informier dich da und die Gelbfieberimpfung ist ganz wichtig. Eine Freundin, deswegen sage ich das auch nochmal so genau, eine Freundin von mir ist nämlich nach Kolumbien geflogen und die hat quasi erst auf den letzten Drücker so richtig rausgefunden, dass sie jetzt eine Gelbfieberimpfung braucht und die muss nämlich mindestens 10 Tage vor Ankunft im Reiseland sozusagen gemacht werden. Da hat jedes Land irgendwie ein bisschen seine eigenen Regelungen. Man kann sich natürlich auch auf der Seite vom Außenministerium zum Beispiel in Österreich informieren oder auf der Botschaft anrufen, aber in Wirklichkeit irgendeine Impfung werdet ihr für Südamerika wahrscheinlich brauchen und der Besuch und die Beratung im Tropeninstitut zum Beispiel in Wien kostet nichts, also geht doch hin und schaut, was ihr braucht. Better safe than sorry, würde ich in dem Fall sagen. Das war's auch schon mit der Kategorie Vorbereitung. Jetzt zum allerersten Tag, wenn ihr in Peru seid. Was solltet ihr am ersten Tag wissen oder bedenken oder euch nochmal in Erinnerung rufen, damit der Urlaub auch gut starten kann? Nummer eins, ganz wichtig, in Peru trinkt nicht das Leitungswasser. Man sagt, dass es in großen Städten wie Lima manchmal gehen würde, das Leitungswasser zu trinken, aber ich würde dieses Risiko nicht eingehen, weil spätestens, wenn du dann außerhalb von Lima bist oder außerhalb von großen Städten, dann kannst du das Leitungswasser ohnehin nicht mehr trinken. Und wenn du es dir einmal abgewöhnt hast, Leitungswasser zu trinken, dann bleibst du auch dabei und dann kann dir das quasi nicht durch Zufall irgendwie passieren. So, hoppala, da habe ich doch mal glatt ein Glas Leitungswasser getrunken. Deswegen, Leitungswasser kann man nicht trinken. Es riecht auch fürchterlich nach Chlor. Sie versuchen da offensichtlich irgendwelchem Getier, das im Wasser ist, sozusagen den Garaus zu machen. Also Leitungswasser nicht trinken. Mein Tipp hier ist wirklich eine Sportflasche mitnehmen von zu Hause, damit ihr nicht die ganze Zeit Wegwerfplastik sozusagen habt und euch dann im Supermarkt vor Ort zum Beispiel so Riesenkanister Wasser zu kaufen. Da hast du dann so 5-6 Liter Kanister. Das ist zwar auch in Wegwerfplastik, aber einmal Wegwerfplastik für 5-6 Liter und nicht für alle 0,5 Liter eine Flasche, also das ist zumindest irgendwo die nachhaltigere Lösung. Und dann umfüllen und das passt. Typ Nummer 2 für den ersten Tag und viele von euch wissen das natürlich, aber ich weiß ganz genau, wie leicht das ist, das zu vergessen. Ich war, wie ich letztes Mal schon erzählt habe, kurz nach Weihnachten in Peru letztes Jahr. Das heißt, ich war über den Jahreswechsel 2018-2019 dort. Und da in der Zeit Regenzeit in Peru ist, ist es nicht brennheiß in der Zeit. An manchen Orten natürlich schon, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Lima sprechen, war es super angenehm. Ja, es hat so 20 bis 24 Grad gehabt, die Sonne hat geschienen und ja, es ist eine leichte Brise gegangen und man konnte gut in der langen Hose und im T-Shirt einfach rumwandern durch die Stadt. Und genau hier ist mir mein erster fataler Fehler passiert. Ich habe mir gedacht, bei uns ist Winter, bei denen hat es 20 bis 24 Grad. Ah, ich muss mich jetzt nicht sofort einschmieren. Mir war schon klar, ich werde die Sonnencreme mitnehmen und irgendwann so nach 2-3 Stunden werde ich mich dann schon einschmieren. Wir sind in der Früh losgegangen. Ich dachte nicht, dass das so ein Problem ist, aber was ich halt wirklich einfach unterschätzt habe oder irgendwie ausgeblendet habe, ist, dass Peru einfach sehr, sehr nah am Äquator liegt und dass die Sonne dort eine andere ist, als sie es bei uns ist zum Beispiel. Ne? Noch dazu liegt Lima am Wasser, das heißt, wenn ihr an der Küste dann entlang spaziert, das Wasser reflektiert wie die Hölle. Und ja, hier einfach mein Tipp, schmiert euch ein und besorgt euch einen wirklich guten, hohen Lichtschutzfaktor. Ich hatte jedenfalls den Sonnenbrand meines Lebens und der hat mich dann mehr oder weniger den gesamten Urlaub begleitet. Und ja, es ist einfach nicht cool, wenn du gleich am Anfang den Sonnenbrand deines Lebens hast, alles tut weh, dann schält sich's. Es ist einfach nicht geil. Ja? Es ist generell nicht geil, einen Sonnenbrand zu haben, weil Hautkrebsrisiko steigt. Es ist überhaupt, also war eine saublöde Entscheidung von mir oder auch, ja, einfach, ich habe nicht mitgedacht. Und ich möchte euch davor bewahren. Ja, stay safe und verwendet Sonnencreme. Das ist quasi mein Tipp hier. Der dritte Punkt und letzte auch, was den ersten Tag in Peru betrifft, ist, hört auf die Leute und was sie euch sagen. Also speziell, wenn ihr irgendwo eine Tour macht oder wenn euch die Leute aus dem Hostel oder aus dem Hotel etwas sagen und etwas ans Herz legen, ja, hört darauf. Ich meine es ernst. Wir haben das Gott sei Dank gemacht, aber wir haben so viele Touristen gesehen, die einfach auf so viele dumme Touri-Fallen reingefallen sind. Ja? Wenn uns unser Tourguide schon sagt bei so einer Walking-Tour, Leute, ja, ist ganz süß, die Baby-Alpakas mit diesen anscheinend indigenen Personen, die da herumstehen und einem anbieten, man kann ein Foto mit dem Baby-Alpaka im Arm machen. Das ist ja ganz toll, ja. Aber man kommt dann halt in eine sehr unangenehme Situation, wenn sie dann, nachdem man das Foto gemacht hat, sagen, das kostet jetzt so und so viel Pesos. Es ist einfach, selbst wenn sie am Anfang sagen, ah ja, ja, you give what you want, es kostet danach einen ganz bestimmten Preis. Und je nachdem, wie sympathisch du ihnen bist oder auch nicht, variiert dann auch der Preis. Solche Dinge erfährt man ganz gut im Hostel oder so nebenbei von anderen Reisenden. Behaltet diese Dinge im Hinterkopf und fallt nicht auf diese dummen Touri-Fallen rein. Ja? Warum sonst würde ein Baby-Alpaka mit einer Quechua-Frau mitten in Miraflores am Hauptplatz stehen? Ja? Also in einer Großstadt, in einer Metropole, wo alles super modern und digitalisiert ist. Warum stehen die sonst dort, außer um wirklich Kohle zu machen? Ja? Insofern, also das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es gibt noch viele andere Dinge, auf die wir hingewiesen wurden. Also hört auf das, was die Leute euch sagen. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar Transport. Und zwar da geht es um einerseits innerstädtischen Transport, aber auch Transport quer durchs Land von Peru. Ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, aber ich gehe hier nochmal genauer auf einzelne Dinge ein. Punkt 1. Der Verkehr in Peru, wird man sich erwarten, ne? Ist Südamerika, funktioniert ein bisschen anders als in Europa, eh klar. Ja, also man hält sich prinzipiell schon an Verkehrsregeln und auch an rote Ampeln, aber zwischendrin passiert sehr viel Chaos. Ja? Es ist eine Tagesordnung, dass gehupt wird am laufenden Band. Also wir haben uns die ersten zwei Tage überhaupt nicht ausgekannt, warum hier so viel gehupt wird, aber ja, also daran muss man sich gewöhnen. Der Verkehr ist verrückt. Und was jetzt speziell auch auf Lima zutrifft, Lima hat ein irrsinniges Verkehrsproblem zur Rush Hour, wie so viele Millionen Städte da draußen. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen knappen Flug, einen Bus oder was weiß ich zu erwischen habt, ja, dann ganz wichtig, bitte plant extra Zeit ein. Im Zweifelsfall fragt im Hostel nach, so wie lange dauert das eigentlich normalerweise die Strecke und wenn ich jetzt zu der Uhrzeit fahre, wie lange muss ich da einrechnen? Das ist einfach super wichtig und das haben wir auch gelernt, beziehungsweise wir hatten Glück, weil wir das eben beherzigt haben mit dieser extra Zeit. Wir haben statt, ich glaube, 30 Minuten zum Flughafen tatsächlich 1,5 Stunden gebraucht und das um 8 am Abend. Also wo wir uns dann schon dachten, ah, da ist ja die Rush Hour eh schon lang vorbei. Also alle, die aus der Arbeit kommen, sind da sicher schon alle zu Hause. Und das war eben genau nicht so. Das heißt, das gilt auf jeden Fall bitte zu beachten. Fragt gerne einfach die Leute, was ihre Erfahrung ist und nehmt das ernst. I mean it. Ansonsten verpasst ihr euren Flug oder euren Bus und das ist dann einfach mühsam. Also so viel mal gleich vorweg. Dann, wenn wir jetzt, ich bleibe auch gleich noch in Lima, wenn wir jetzt über den Verkehr quasi innerhalb der Stadt sprechen. Ne? Es gibt Busse. Ihr könnt natürlich mit den Bussen fahren, aber ich empfehle es euch nicht, wenn ihr nicht halbwegs ein paar Brocken Spanisch sprecht, weil auch die Busse kommen so ein bisschen zufällig zu irgendwelchen Zeiten zu den Busstationen. Es funktioniert auch ein bisschen anders als bei uns. Also da gibt es keine Durchsage, was die nächste Station ist. Es wird auch nirgends angezeigt, sondern man zieht an dem Kabel sozusagen und dann wird man random an der nächsten Station rausgelassen. Und gerade wenn du dich nicht auskennst in der Stadt, dann weißt du einfach auch nicht, wo die Station ist oder wo du aussteigen musst, bei der wievielten Station der Bus vielleicht schon gerade überhaupt vorbeigefahren ist. Also das heißt, Busse mit Vorsicht zu genießen sind aber ein sehr günstiges, super Transportmittel und ja, wenn ihr vielleicht die Chance habt, irgendwie eine Art Walking-Tour oder so zu machen, wo man mit dem Bus fahren kann, dann fragt am besten den Guide, was so seine Tipps sind, welche Buslinien wie fahren, worauf man achten soll, was so Landmarks sind, an denen man Stationen irgendwie gleich schon vorweg erkennen kann und rechtzeitig dann irgendwie das Stoppsignal quasi ziehen kann. Also holt euch so ein paar Tipps und dann könnt ihr auch super mit dem Bus quer durch Lima fahren. Das ist super. Wenn ihr allerdings dann irgendwie keine Lust habt, mit dem Bus rumzufahren, dann gibt es auch noch zwei Möglichkeiten, wovon ich euch aber von einer ganz stark abrate, durch Lima zu kommen. Und zwar Thema Taxi. Ne? Es gibt offizielle Taxis in Lima, die sind mit Taxi beschriftet und das erkennt man auch ganz genau, das sind offizielle Taxis. Und dann gibt es Privattaxis und nein, damit meine ich jetzt noch nicht Uber, dann gibt es nämlich Privattaxis und dann gibt es zusätzlich auch noch Uber. Und für euch als Reisende, die vielleicht zum ersten Mal in Lima sind oder zum ersten Mal in Peru, die vielleicht auch nicht optimal Spanisch sprechen und würde ich empfehlen, dass ihr euch, wenn ihr nicht mit dem Bus fahren wollt oder nicht zu Fuß gehen wollt, dann ruft euch ein Uber. Uber ist dort super billig, genauso wie überall anders auch. Es funktioniert genauso wie überall anders auch. Ihr habt eine Uber-App, die bei uns funktioniert, dann funktioniert sie auch dort. Es ist alles super easy. Wir haben uns sogar Uber das erste Mal überhaupt runtergeladen und uns angemeldet für Lima, weil uns alle gesagt haben, fahrt mit dem Uber. Es ist die günstigste, schnellste und sicherste Art, von A nach B sozusagen zu kommen oder jetzt von hier dem Hostel zum Busterminal, weil der halt irgendwie bei einer Autobahnauffahrt war und man dort echt nicht so praktisch öffentlich hinkommt. Also Uber ist so ein bisschen the way to go. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch vom Restaurant, vom Hostel, wie auch immer, ein Taxi rufen lassen. Nur so könnt ihr nämlich sicher gehen, dass es tatsächlich dieses Taxi ist. Schaut dann auch immer aufs Nummernschild und quasi checkt das gegen. Die Privattaxis sind so eine Sache für sich. Also es gibt in Lima, ich würde es mehr oder weniger so ein bisschen als Fahrgemeinschaften irgendwie betiteln. Es gibt wahnsinnig viele Privatautos, die so durch die Straßen fahren und die Leute einfach aufgabeln. Und das nehmen super viele Locals auch wahr, dass sie dann dort mitfahren und dem halt ein bisschen Geld geben. Und ja, so haben sie halt dann schnell mal irgendwie eine Strecke zurückgelegt. Die Leute bleiben auch teilweise am Straßenrand stehen und fragen so, hey, you wanna come und so. Also die sprechen dann teilweise sogar Englisch, weil sie sich halt denken, ah, dann können sie noch ein bisschen Geld mit Touristen machen. Steigt dort nicht ein, macht das nicht, weil ihr wisst nicht, wie viel er dann verlangt. Ihr wisst nicht, wie sehr der gewillt ist, euch abzuzocken und so weiter. Also ja, wir sind mit Uber super gefahren, wir sind auch mit dem Bus gefahren oder zu Fuß gegangen. Alles okay, insofern, das gilt einfach beim Transport sozusagen zu berücksichtigen. Noch ein Tipp für quasi den Transport quer durch Peru, da habe ich letztes Mal eh auch schon empfohlen, da kann ich euch eben die Buslinien super ans Herz legen, speziell die Bus-Company Cruz del Sur, wo man auch ganz super schon die Tickets online buchen kann und sich Sitze aussuchen kann und so weiter. Also wenn euch das interessiert und ihr da noch ein bisschen mehr drüber hören wollt, dann sucht euch die Folge von letztem Mal raus. Das war eben Peru, Rundreise durch das Land der Lamas. Und da habe ich ein bisschen was über Cruz del Sur erzählt und wie das so in diesen Bussen abläuft. Hier aber noch so ein Punkt, den habe ich letztes Mal auch gesagt, aber ich sage es nochmal allgemein für Busreisen. selbst wenn es heißt, ihr bekommt auf einer Busreise etwas zu essen, also selbst wenn das auf dem Ticket steht oder so, überlegt, wie lange ihr unterwegs seid und was ihr gerne oder wie viel ihr gerne in dieser Zeit zu essen und vor allem auch zu trinken hättet, weil die Bus-Companies sorgen schon dafür, dass du nicht verhungerst oder komplett verdurstest. Aber gerade wenn du zum Beispiel im Bus von, ich weiß nicht, Arequipa nach Puno sitzt oder ähnliches, ja, also wo du dich in der Höhe wirklich steigerst, ja, gerade da ist es super wichtig, viel Wasser zu trinken. Und das wird dir im Bus einfach nicht möglich gemacht. Also der geht halt so alle heiligen Zeiten mal durch und gibt dir dann wie im Flugzeug so ein kleines Becherchen Wasser. Also da wirst du deine Höhenkrankheit bestimmt nicht los, sondern das wird einfach nur 10-mal schlimmer. Das heißt, ganz wichtig auf jeden Fall, Wasser mitnehmen auf diese Busreisen, auch wenn es teilweise nur 4-5 Stunden sind. Nehmt euch extra Wasser mit, eben so ein Kanister, dann seid ihr da echt nicht von den Leuten abhängig. Und auch noch eine Info, wir haben zum Beispiel in der 22-Stunden-Busreise bei Cruz del Sur, und das ist wirklich eine der guten Buslinien oder Bus-Companies dort, da haben wir halt irgendwie eine Semmel irgendwie gefüllt mit irgendwas bekommen und dann haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendein Gemüse-Reis-Ding haben wir noch bekommen. Aber halt, die Portionen sind relativ klein und wenn du irgendwie wirklich Hunger hast oder so, schau, dass du dir auf jeden Fall noch Snacks mitnimmst oder sonst irgendwas. Wir haben uns meistens irgendwie Obst aus dem Supermarkt mitgenommen und dann halt im Bus quasi selbst geschnitten mit unserem Taschenmesser und haben da eine riesige Sauerei veranstaltet. Wir hatten oft einfach so Ciabatta-Brot mit, das wir uns dann mit so Käse und Wurst gefüllt haben, die wir noch mit hatten und so. Also generell einfach schau, dass ihr Snacks dabei habt. Von einer halbtrockenen Buttersemmel und so einem kleinen Gupf Reis mit Gemüse innerhalb von 22 Stunden werdet ihr wahrscheinlich nicht so richtig zufrieden sein. Also Essen und Trinken auf jeden Fall mitnehmen, dann seid ihr da von dem nicht abhängig. Ja, das war es dann auch schon mit dem Punkt Transport. Kommen wir zum Punkt Sehenswürdigkeiten. Auch hier habe ich so drei Tipps sozusagen aufgeschrieben. Nummer 1. Generell in Lima würde ich empfehlen, eine Free-Walking-Tour zu machen, weil die Stadt ist super groß. Und es gibt nicht nur eine einzige Free-Walking-Tour, sondern es gibt so ziemlich für jeden Bezirk einzelne oder eigene Walking-Tours. Das heißt, wenn ihr viel Zeit in Lima habt, dann macht doch gern mal eine dort und eine da. Denn gerade wenn ihr die am Anfang macht, und das ist quasi so der Tipp hier, Free-Walking-Tours auf jeden Fall immer am Anfang machen, wenn ihr in irgendeine Stadt kommt, also Lima oder Arequipa. Das ist halt super praktisch, weil du einfach schon so ein bisschen die Geografie der Stadt verstehst, viele Sites und Tipps bekommst, die du dir anschauen solltest, wo du vielleicht eher nicht hingehen solltest, weil du genau weißt, wie du von A nach B kommst. Du fährst da eben auch zum Beispiel teilweise mit dem Bus, dann kannst du dir auch gleich das Bussystem erklären lassen. Also es ist super praktisch und es ist ein super netter Einstieg irgendwie in eine fremde Stadt. In Lima kann ich euch ganz speziell die Foodie Walking Tour im Barranco District empfehlen. Das ist echt sehr cool. Und es gibt generell auch noch im Barranco District die Barranco Tour, die ist tagsüber dann. Da geht es dann weniger ums Essen, sondern eher um so Graffiti Walls und die Art Scene im Barranco District. Das ist so ein bisschen so der Künstler- und Hipster District, würde ich sagen. Also quasi, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wir hatten damals unser Hotel in Lima in Miraflores. Und das war auch super nett, aber so nachträglich, glaube ich, würde ich doch lieber, also wenn ich jetzt nochmal hinfahren würde, würde ich, glaube ich, doch lieber im Barranco District wohnen, weil das einfach super, super spannend dort ist. Es gibt super gutes Essen, sehr coole Kunstszene, es ist alles super bunt und voll cool hergerichtet. Also Barranco District kann ich sehr empfehlen und da eben die Free Walking Tour auf jeden Fall machen. Was ich euch auch empfehlen kann, und da habe ich letztes Mal davon eh schon erzählt, deswegen halte ich es hier kurz, aber ich möchte es nochmal ganz genau erwähnen oder ganz stark hervorheben, die Rainbow Mountains anschauen. Die Rainbow Mountains sind wirklich wahnsinnig cool und am besten macht ihr das nicht auf eigene Faust, sondern ihr bucht eine Tour mit einem Tourenanbieter und schaut aber, dass die Gruppe relativ klein ist. Und achtet beim Buchen auch darauf, dass es die Möglichkeit gibt, und eben diese Rainbow Mountains empfehle ich euch, dass ihr eine Alternative oder Alternate Route zu den Rainbow Mountains macht, denn es gibt so die paar Gipfel, die wahnsinnig überlaufen sind von Touristen, wo den ganzen Tag einfach die Hölle los ist und du siehst fast kaum mehr diese wunderschönen bunten Berge. Und dann gibt es eine alternative Route, das dauert ein bisschen länger, da muss man zuerst mit dem Auto rauffahren und da wandert man noch ein bisschen mehr, aber da ist einfach wirklich kaum was los und du fühlst dich einmal so ein bisschen weg von all diesem Touristischen und ein bisschen mehr am Land dran sozusagen und mehr an der Natur dran. Und also diese alternative Route kann ich euch empfehlen. Schaut, ob euer Tourenanbieter das anbietet. Wer das macht, ist Explore Peru. Die habe ich auch schon letztes Mal empfohlen. Und mit denen haben wir das gemacht. Ja, noch ein Tipp bzw. ein Nicht-Tipp, was Sehenswürdigkeiten angeht. Angedeutet habe ich es letztes Mal auch schon. Wenn ihr nicht besonders viel Zeit habt und wenn ihr nach einem Ort sucht, so auf eurer Liste sozusagen, den ihr streichen könnt oder mal weglassen könnt, damit ihr Zeit spart oder mehr Zeit woanders habt. Das klingt jetzt vielleicht böse und wie gesagt, wenn da andere Leute anderer Meinung sind, freue ich mich sehr über Kommentare und Feedback dazu, weil vielleicht habe ich es nicht so richtig wahrgenommen, aber Puno theoretisch könnt ihr auslassen. Puno ist im Prinzip nur cool, weil es am Titicacasee gelegen ist und weil wir halt auf diesen Schilfinseln bei den Urros waren und weil das halt ein einmaliges Erlebnis war. Aber wer auf das quasi verzichten kann und auf den Titicacasee jetzt eh nicht so mega Lust hat, da braucht ihr dann wirklich auch nicht nach Puno fahren. Also no need. Ja, und dann habe ich noch zwei Tipps. Das ist, finde ich, irgendwie so ein Ding, das hätte ich mir damals gewünscht. Ich meine, wir haben diese beiden Sachen gemacht, aber ich glaube, in Zukunft werde ich öfter nochmal so in den letzten zwei Tagen von der Reise irgendwie so ein bisschen rekapitulieren. Was sind denn die Dinge, die ich mir zuerst alles irgendwie vorgenommen habe? Was habe ich in diesem Land gelernt? Und was sind jetzt so die Dinge, auf die ich draufgekommen bin, die ich unbedingt noch oder nochmal machen möchte, solange ich hier bin? Und in Lima haben wir das ganz gut hinbekommen und das auch noch gemacht. Was wir die ganze Zeit gehört, gelesen, gesehen haben, war Ceviche. Dieses klassische Fischgericht aus, ich weiß jetzt nicht, ob es nur peruanisch ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach generell südamerikanisch, kommt aus der südamerikanischen Küche sozusagen. Ceviche schreibt man Ceviche. Und in Wirklichkeit ist das einfach roher Fisch gewürfelt, mariniert, so ich glaube eine halbe Stunde oder 20 Minuten mariniert in reinem Limettensaft mit Meersalz. Und dadurch, dass das mariniert wird, sorgt quasi dieser Limettensaft dafür, dass der Fisch sozusagen durch die Säure sozusagen durchgegart wird. Das ist ganz absurd. Und dazu gibt es dann irgendwie Chili und eine geile Chili-Limettensauce und super lecker. Also es ist so ein bisschen wie so ein Fischsalat oder so eine Pokeball-Bowl, nur ohne, weiß ich nicht, Avocado und so Zeug. Ja. Es ist ein ganz eigenes Ding, ist wahnsinnig lecker und Gott sei Dank haben wir es dann noch gegessen in Lima am letzten Tag und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Also wenn ihr in irgendeiner Form Fisch mögt, dann kostet auf jeden Fall Ceviche. Es ist wahnsinnig lecker. Da kann ich euch das Restaurant Punto Azul empfehlen in Lima. Das ist so ein bisschen touristisch. Da geht man hin, Ceviche essen. Das ist aber auch voll okay, weil die Ceviche ist wahnsinnig gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich top dafür, dass es ein sehr schönes Restaurant ist eigentlich. Was ich empfehlen würde, wäre einfach nur zu reservieren, weil manchmal in Punto Azul, da geht das Restaurant über. Also da habt ihr wirklich überhaupt keine Chance, einen Tisch zu bekommen. Und das ist wahnsinnig lecker dort und das kann ich euch sehr empfehlen. Also auf jeden Fall Ceviche ausprobieren, bevor du wieder heimfliegst. Und noch einen Punkt, der so ein bisschen klischeehaft ist, aber ich meine, ich habe es gemacht und ich freue mich bis heute über dieses Ding. Und zwar, ihr werdet in ganz Peru, werdet ihr immer wieder über irgendwelche Märkte stolpern sozusagen, wo natürlich ganz klassisch die Lama- und Alpaka-Wolle verwebt in Pullover und Decken und was auch immer angepriesen wird. Und da gleich mal der erste Tipp, ja, ihr müsst nicht am allerersten Tag das kaufen, was euch gefällt, weil, Überraschung, so wie ich schon gesagt habe, Peru ist mittlerweile sehr touristisch geworden und diese Märkte, es gibt sozusagen überall dasselbe. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Pulli seht mit irgendeinem Lama drauf oder irgendeinem Muster oder in irgendeiner Farbe aus irgendeinem speziellen, keine Ahnung, aus Baby-Alpaka-Wolle zum Beispiel, ja, dann ihr müsst es nicht sofort kaufen und den ganzen Trip mit euch rumschleppen. Ihr könnt es auch am letzten Tag kaufen, weil guess what? Wie gesagt, es gibt überall dasselbe und ihr werdet diesen Pulli auch ganz zum Schluss finden. Ne? Das heißt, das nur mal so als kleiner Tipp. Ihr müsst da nicht am Anfang schon wahnsinnig tief in die Taschen greifen. Was ich euch empfehlen kann, ist eben das Zeug nicht sofort zu kaufen, sondern auch über euren Trip verteilt von Markt zu Markt immer wieder zu schauen, was die Sachen kosten, die euch denn gefallen. Weil es gibt Märkte, da kostet, ich sage jetzt dieser eine Pulli, da kostet dieser eine Pulli 50 Euro und du kannst vielleicht auf 40 Euro runterhandeln. Am nächsten Markt kostet er aber nur 30 Euro und kannst plötzlich auf 20 Euro runterhandeln. Also so ganz habe ich das System noch nicht verstanden, aber ganz wichtig ist vergleichen und dann handeln, wenn ihr eh schon eine günstigere Stufe sozusagen gefunden habt. Ja. Worauf ich euch auch noch da hinweisen will, ist, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, Pullis zu vergleichen, weil ich wollte unbedingt einen Pulli aus Baby-Alpaka-Wolle und ich habe dann auch einen bekommen. Aber worauf ihr wirklich achten müsst, ist, aus was ist dieser Pulli gerade? Weil sie sagen ja ganz gerne, das ist aus Baby-Alpaka und in Wirklichkeit ist irgendein Polyester-Gewebe untergemischt. Das heißt, es ist schon Wolle drin, aber eben gemischt mit Polyester und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so geil. Das heißt, am ehesten würde ich euch empfehlen, überall in Peru, in größeren Städten oder in Fußgängerzonen gibt es richtige Geschäfte. Also jetzt nicht am Markt, sondern richtige Geschäfte mit Lama- und Alpaka-Wolle. Und dort geht ihr mal rein, dort kauft ihr natürlich nichts, weil dort ist alles wahnsinnig teuer, ja? Und auch nicht besonders schön, finde ich. Und dann geht ihr hin und greift mal die Sachen an, weil dort sind die Sachen wirklich pur verarbeitet. Und wenn ihr dann quasi das gewünschte Gefühl gefunden habt beim Baby-Alpaka-Pullover, versucht euch das irgendwie einzubrennen oder zu merken, wie sich das anfühlt. Und dann geht nochmal auf den Markt und schaut mal, fühlt sich das auch so an. Weil das kann auch ein gutes Argument sein, das runterzuhandeln, weil ihr dann sagen könnt, na, es ist nicht Baby-Alpaka-Wolle, es ist vielleicht 10%, der Rest ist Polyester. Ich will es günstiger haben, zum Beispiel. Also das nur so als kleiner Tipp für das letzte Touristische sozusagen, was ihr dort machen könnt. Und das war's dann auch schon mit dieser kurzen Zufallsfolge. Und wisst ihr was, so kurz ist die gar nicht, weil wir haben trotzdem wieder eine halbe Stunde geschafft. An der Stelle muss ich jetzt eben abdrehen, weil sonst werde ich ja meinem Claim nicht getreu, dass ich euch in 30 Minuten das Wichtigste über ein Reiseziel weitergebe. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram unter schrittweise.weltreise folgt, beziehungsweise wenn ihr meinen Podcast subscribt, egal wo ihr ihn gerade hört und wenn ihr den auch weiterempfehlt an andere reisefreudige Leute in eurem Umkreis. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Reisen. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao!